Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast zu Gesundheit, Leben und Pflege. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Stellt euch vor, ihr könntet mit eurem Tod Leben retten und gleichzeitig fühlt sich der Gedanke daran irgendwie beängstigend an. Warum ist das so? Genau darüber sprechen wir heute. Über Organspende, über Ängste, Unsicherheiten und darüber, was wirklich dahinter steckt. Ich bin heute zu Gast in den GFO-Kliniken Südwestfalen bei Dr. Christine Bornträger, Fachärztin für Anästhesie und Transplantationsbeauftragte der GFO-Kliniken Südwestfalen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe es eingangs erwähnt, viele Menschen fühlen sich beim Thema Organspende unsicher und haben sogar Angst. Woran liegt das Ihrer Erfahrung nach am häufigsten?
Meiner Erfahrung nach liegt das daran, dass man Informationsdefizite hat. Grundsätzlich möchte sich, glaube ich, keiner so gerne mit dem eigenen Tod oder mit dem, was dann noch passieren könnte, beschäftigen. Und deshalb sucht man da auch nicht unbedingt nach Informationen. Die Abläufe sind den meisten Leuten noch unklar. Wann kann eine Organspende überhaupt erfolgen? Welche Organe können gespendet werden? Welche Voraussetzungen müssen für eine Organspende erfüllt sein? Das verunsichert die Patienten oder die Menschen und sie beschäftigen sich gar nicht erst mit dem Thema. Die zweite Angst, die Menschen oft haben, ist, dass wenn sie sich zu einer Organspende positionieren und sich durchringen und sagen, ja, das möchte ich machen, dass sie dann Angst haben, keine adäquate Behandlung zu bekommen, um am Leben zu bleiben, sondern dass sie dann denken, sie werden vielleicht medizinisch nicht mehr adäquat betreut, damit dann dafür ein Organ entnommen werden kann.
Da sind wir auch schon direkt im Thema. Können Sie uns erklären, wie genau eine Organspende abläuft?
Ja, gerne. Die Organspende läuft in Deutschland nach klaren medizinischen, rechtlichen, aber auch organisatorischen Schritten ab. Es beginnt mit der Feststellung des Hirntodes, der obligat ist für eine Organspende, und läuft dann weiter bis zur Transplantation beim Empfänger. Der Hirntod wird festgestellt durch zwei unabhängige Ärzte, die nach strengen Richtlinien überprüfen, ob der Hirntod, also der unumkehrbare Ausfall aller Hirnfunktionen, überhaupt eingetreten ist. Die Ärzte, die das prüfen, dürfen auch an der späteren Organentnahme nicht beteiligt sein. Im nächsten Schritt wird dann geklärt, wie stand dann der Verstorbene, also der Hirntote, zu einer Organspende? Hat er seinen Willen schon geäußert und dokumentiert, zum Beispiel im Organspendeausweis oder in einer Patientenverfügung? Oder ist es im Verlauf mit den Angehörigen zu klären, was denn wohl sein mutmaßlicher Wunsch gewesen sein könnte, beziehungsweise final, wenn sich der Wunsch nicht feststellen ließe, dürften auch die Angehörigen nach ihrem ethischen Ermessen entscheiden. Wenn dann ein positives Veto für eine Organspende kommt und gesagt wird, der Betroffene hätte das gewünscht, dann wird die Spende an die DSO, die Deutsche Stiftung Organtransplantation, gemeldet. Die koordiniert die Spende unter den vielen betroffenen Teams und vermittelt das Transplantationsteam und organisiert die Kommunikation zwischen dem Spenderkrankenhaus, dem Transplantationszentrum und Eurotransplant, der Vermittlungsstelle für die Empfänger. Ist das soweit abgeschlossen, erfolgt die medizinische Untersuchung des Spenders. Die Organe des Spenders werden auf Transplantationstauglichkeit geprüft. Dazu gehören zum Beispiel die Bestimmung der Blutgruppe, der Gewebemerkmale und auch mögliche Risiken für einen Empfänger. Das heißt, ansteckende Erkrankungen werden ausgeschlossen. Nur Organe, die tatsächlich medizinisch geeignet sind und freigegeben sind, werden dann auch entnommen. Der vorletzte Schritt ist dann die Organentnahme im Spenderkrankenhaus. Die erfolgt im Prinzip chirurgisch wie eine ganz normale Operation, wie bei einem normalen lebenden Patienten. Nach der postmortalen Spende, das heißt nach dem Versterben des Spenders, müssen die Organe schnell transplantiert werden, da sie nicht mehr mit Sauerstoff versorgt sind. Die Organe werden gekühlt, konserviert und zu den Empfängerkliniken transportiert. Dann erfolgt in den Empfängerkliniken im Prinzip die eigentliche Transplantation. Bereits parallel zu der Organentnahme im Spenderkrankenhaus wird aber in der Empfängerklinik schon der Empfängerpatient vorbereitet auf die Operation. Der allerletzte Schritt ist dann die Nachsorge, der Abschied. Das heißt, Die Wunden beim Spender werden versorgt, der Leichnam wird für eine Bestattung vorbereitet und den Angehörigen wird Zeit eingeräumt, vom Verstorbenen Abschied zu nehmen.
Sie haben gerade eingangs schon den Hirntod erwähnt. Das ist ja nun mal etwas, was auch mit vielen Mythen behaftet ist. Was genau ist der Hirntod und wie unterscheidet er sich vom Koma?
Der Hirntod bedeutet, dass die Gehirnfunktionen vollständig und irreversibel ausgefallen sind, wohingegen ein Koma ein vorübergehender Zustand tiefer Bewusstlosigkeit ist mit potenziell noch vorhandener Gehirnaktivität. Das heißt, Koma kann reversibel sein, der Hirntod ist endgültig. Die Gehirnaktivität ist im Koma noch partiell erhalten. Beim Hirntod ist das Gehirn vollständig funktionslos, es fließen keine elektrischen Ströme mehr. Die Atmung eines Patienten kann im Koma noch erhalten sein. Patienten können im Koma partiell noch atmen. Ein hirntoter Patient würde nicht mehr atmen, der ist auf eine Beatmung angewiesen. Und zusammenfassend können nur hirntote Personen als Organspender in Frage kommen, da ihre Organe dann noch durch Maschinen am Leben erhalten sind, aber der Mensch faktisch verstorben ist. Mit dem Hirntod wird der Tod bestätigt und der Todeszeitpunkt festgelegt.
Wer entscheidet eigentlich, wer die Organe bekommt und wie transparent ist das System?
Das System der Organvergabe in Deutschland ist durch strenge Richtlinien und eine interdisziplinäre Konferenz im Prinzip geregelt. Die Organe werden über die DSO, Eurotransplant, gemeldet. Eurotransplant ist eine unabhängige Organisation, die die Meldung entgegennimmt und die Gewebemerkmale, die Untersuchungsergebnisse, die vorher in dem Spenderkrankenhaus erhoben sind, zusammenfasst und die gleichzeitig auf die Meldung potenzieller Spender von dem Transplantationszentren zurückgreifen können und dann gucken, was passt zu wem. Auf die Empfängerliste werden Patienten von den Transplantationszentren gesetzt, auch im Rahmen einer interdisziplinären Fallkonferenz, wo entschieden wird, welcher Patient ein Organ braucht, wie schnell er es braucht, wie wahrscheinlich es ist, dass er gut von diesem Organ profitiert. Und die beiden Seiten, die Organangebote und die Empfängerliste, werden durch Eurotransplant dann abgeglichen. Die Richtlinien der Bundesärztekammer halten fest, unter welchen Bedingungen eventuell auch mal eine Transplantation oder ein potenzieller Empfänger von einer Transplantation ausgeschlossen werden muss. Und grundlegende Grundsätze zur Verteilung von Spenderorganen ist die Berücksichtigung der Dringlichkeit, aber auch der Erfolgsaussicht der geplanten Transplantation. Die Verteilung der Organe erfolgt anonym, damit weder Spenderfamilien noch Empfängerfamilien oder Empfänger selbst vor emotionaler Überforderung geschützt werden.
Welche Organe können überhaupt gespendet werden?
Die häufigsten Organe, die gespendet werden, sind die Leber und die Nieren. Es können aber auch Darmanteile gespendet werden, die Bauchspeicheldrüse kann gespendet werden und natürlich auch Herz und Lunge. Zusätzlich zu Organen gibt es auch die Möglichkeit von Gewebespenden. Da kommen zum Beispiel die Hornhäute des Auges in Frage.
Was passiert nach der Organspende mit dem Körper? Können Angehörige sich in Ruhe verabschieden?
Der Körper des Organspenders bzw. der Organspenderin verbleibt im Entnahmekrankenhaus. Der Verstorbene wird nach der Entnahmeoperation von dem medizinischen Personal auf den Abschied mit den Angehörigen vorbereitet. Das heißt, wie nach jeder anderen OP werden die Entnahmewunden verschlossen und verbunden. Maschinen, an die der Spender noch angeschlossen war, werden entfernt. Alle Kanülen und Schläuche werden entfernt. Und der Verstorbene äußerlich so hergerichtet, dass von der Entnahme nichts mehr zu sehen ist. Dann wird den Angehörigen die Möglichkeit gegeben, noch einmal Abschied zu nehmen in einem hergerichteten Raum unter angenehmen Bedingungen. Nach einer Organ- und Gewebespende ist jede Form einer Bestattung möglich. Der oder die Verstorbene hat vielleicht zu Lebzeiten Vorstellungen zur Bestattung geäußert oder Angehörige entscheiden, wie die Bestattung ablaufen soll. Verzögerung gibt es bei der Beerdigung durch eine Organspende nicht.
Wie kann man sicherstellen, dass der persönliche Wille zur Organspende respektiert wird?
Um sicherzustellen, dass der persönliche Wille respektiert wird, ist eigentlich der wichtigste Schritt die Dokumentation. Dahinter sollte ich jetzt eigentlich 3 Ausrufezeichen setzen. Dokumentieren kann man das zum einen in Organspendeausweisen. Dort kann man angeben, möchte man Spender sein, möchte man kein Spender sein. Wenn man Spender sein möchte, kann man auch noch detaillierter angeben, welche Organe oder welche Gewebe möchte ich spenden. Und man kann auch im Organspendeausweis dokumentieren, ich bin mir nicht sicher, aber meine Angehörigen sollen entscheiden. Auch das ist möglich. Wichtig wäre, dass der Organspendeausweis dann genauso wie der Personalausweis oder der Führerschein mit sich getragen wird, dass er bei Bedarf schnell zugänglich ist. Ein erster Hinweis auf eine Organspendebereitschaft kann auch ein spezielles Tattoo sein, das von den jungen Helden entwickelt wurde, einer Organisation, die so ein bisschen die Organspendebereitschaft oder die Organspende in die Öffentlichkeit rücken wollte. Bei vielen Tätowierern ist es kostenlos möglich, dieses Tattoo zu kriegen. Es zeigt 2 Halbkreise, die zu einem ganzen Kreis werden. Dieses Tattoo gibt darüber Auskunft, dass grundsätzlich eine Organspendebereitschaft besteht. Allerdings ist damit sicherlich nicht der Organspendeumfang oder weitere Hintergründe geklärt. Dazu benötigt es noch eine weitere Dokumentation. In einer Patientenverfügung kann man festlegen, ob man Organspender sein möchte und in welchem Ausmaß. Die heutigen Patientenverfügungsvordrucke sehen das oft schon mit vor. Und ganz wichtig wäre die Registrierung im Organspenderegister. Das ist ein digitales Register, das ermöglicht, es rechtsgültig, rechtlich verbindlich zu dokumentieren. Die Einsichtnahme in das Organspenderegister ist auch für transplantationsbeauftragte Ärzte vor jeder Organentnahme verpflichtend.
Und wenn man zu Lebzeiten keine Entscheidung für oder gegen eine Organspende trifft, wer entscheidet dann?
Stellen Ärzte oder Ärztinnen den Hirntod fest und es liegt keine Entscheidung zur Organspende vor, müssen die nahestehenden Angehörigen entscheiden. Das heißt zum Beispiel der Ehepartner, volljährige Kinder oder die Eltern. Dabei wird der mutmaßliche Wille des Verstorbenen abgefragt und zugrunde gelegt. Wurde in der Familie aber niemals über dieses Thema gesprochen oder kennt man den aktuell mutmaßlichen Willen nicht, können die Angehörigen auch nach ihren eigenen ethischen Grundsätzen entscheiden. Grundsätzlich ist es wichtig, sich selber mit dieser Frage zu beschäftigen und in irgendeiner Form das auch in der Familie zu besprechen, um es den Angehörigen dann auch einfacher zu machen.
Gibt es Unterstützung für Familien in dieser Situation?
Unterstützung gibt es zum einen über die Ärzte oder die transplantationsbeauftragten Ärzte im Spenderkrankenhaus, die sich Zeit für die Angehörigen nehmen und versuchen, mit denen in Ruhe herauszuarbeiten, was könnte der mutmaßliche Patientenwille sein. Hausärzte sind auch eine Möglichkeit, sich eine Meinung zu bilden, was hätte derjenige gewollt. Von den Krankenkassen werden sogar alle 2 Jahre Beratungsgespräche zu einer Organspende vergütet. Es gibt aber auch Hilfsorganisationen wie zum Beispiel die Caritas oder auch verschiedene Krankenkassen, die Informationen und Beratung, auch Online-Beratung zum Fragen zu Organ- und Gewebespenden anbieten. Und natürlich kann man auch auf der Homepage der Deutschen Stiftung Organtransplantation viele auch sehr gut strukturierte Informationen finden. Wie läuft eine Organspende ab? Was passiert während der Organspende? Was passiert danach? Was bedeutet es für uns finden, sodass man Unterstützungsmöglichkeiten hat. Zum Teil muss man sie aktiv aber einfordern.
Jetzt gibt es ja nicht nur die Organspende nach Hirntod, sondern es gibt ja auch Organe, die gespendet werden können, wenn man noch lebt. Wie sicher ist so eine Lebensspende aus medizinischer Sicht?
In Deutschland ist es so, dass eine Organspende von einem lebenden Menschen grundsätzlich nur möglich ist, wenn die Gesundheit des Spenders durch den Eingriff langfristig nicht gefährdet wird. Und die 2. Voraussetzung ist, dass diese Spende absolut freiwillig ist. Die Sicherheit wird durch strenge medizinische und rechtliche Vorgaben gewährleistet. Der Spender muss in einem guten Gesundheitszustand sein. Es müssen spezielle Ethikkommissionen tätig werden, um sicherzustellen, dass die Spende auch wirklich auf freiwilliger Basis stattfindet. Und eine Lebensspende ist nur erlaubt, wenn kein passendes Organ eines Verstorbenen zur Verfügung steht, sodass es wirklich Ultima Ratio ist, um die Sicherheit so gut wie es geht zu erhalten.
Welche Risiken und langfristigen Auswirkungen gibt es für Lebensspenderinnen und Spender?
Es gibt die klassischen Risiken, die mit einer Operation einhergehen. Das können zum Beispiel Blutungen, Infektionen oder Embolisationen sein. Es können aber auch infolge der Operationsnarben Bauchwandbrüche entstehen oder Darmverschlüsse. Öfters wird berichtet, in Italien waren es 11% und in Australien sogar 25% der Spender, und dass es nach einer Organspende zu depressiven Ereignissen kam. Faktisch sind die Lebensspender ja oft enge Familienangehörigen von Patienten, und zur Lebensspende ist primär die Niere so das Hauptorgan, das gespendet wird. Und was man sich immer auch bewusst machen muss, ist, manche Nierenerkrankungen sind auch familiär genetisch bedingt, sodass aufgrund einer engen genetischen Verwandtschaft es auch passieren kann, dass der Spender an der gleichen Erkrankung erkrankt, an der zuvor der betroffene Empfänger erkrankt ist. Die psychischen und sozialen Komplikationen, die noch im Zusammenhang mit der Spende stehen, sind nicht zu vernachlässigen. Gerade weil es eine enge familiäre oder verwandtschaftliche Beziehung ist, bedeutet das immer auch Druck untereinander und zum Beispiel auch Schuldgefühle, wenn das Transplantat dann im Empfänger nicht seinen Job ordnungsgemäß macht oder aber auch, wenn mit dem Organ eventuell weitere Komplikationen übertragen wurden. Was man sich auch immer überlegen muss, ist, was passiert zum Beispiel, wenn man von dem Partner verlassen wird, dem man gerade seine Niere gespendet hat. Dann wandert die Niere mit dem Partner weg. Auch das sind Dinge, die man sich vorher einfach klar machen müsste. Wenn man drüber nachgedacht hat, ist es dann im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlimm.
Was würden Sie Menschen sagen, die sich unsicher fühlen oder Angst vor der Entscheidung über eine Organspende haben?
Eine Entscheidung für oder gegen die Organspende zu treffen ist eine enorm persönliche Entscheidung. Dabei gilt, es gibt eigentlich keine falsche Entscheidung. Wichtig ist einfach, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und darüber redet. Dass man, wenn man sich damit beschäftigt, sich auch nach Informationen umguckt, wie gesagt, über Krankenkassenseiten, über die Deutsche Stiftung Organtransplantation, über Podcasts oder über andere Informationsmaterialien. Es ist auch sein gutes Recht, sich nicht zu entscheiden. Niemand ist verpflichtet, eine Entscheidung für oder gegen die Organspende zu treffen. Aber dann sollte man zumindest das, was einem durch den Kopf geht, bis zu dem Punkt, wo man sich nicht entschieden hat, mit den Angehörigen besprechen und das einfach mal zu einem Familienthema machen. Weil damit lässt man nicht das Problem bei den Angehörigen, die in einer sowieso schon schwierigen Situation, wo sie ganz viele Sorgen und Probleme haben, dann auch noch über den Verlauf ihres Liebsten entscheiden müssen. Sondern die haben eine Basis, auf der sie guten Gefühls sagen können, das hätte er so gewollt oder das hätte er nicht gewollt.
Ja, super. Vielen Dank. Ich fand, das war ein tolles Gespräch zu einem wirklich wichtigen Thema mit vielen neuen Eindrücken. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.